Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer besonders spannenden Interviewfolge. Es geht um Kapitalanlagebetrug, um Pleiten, Pech und Pannen sowie Nepper, Schlepper, Bauernfänger, um den neuen Markt, P&R-Container, Wirecard und die Greensill Bank. Darüber aber natürlich auch über die Aktienanlage und Aktienkultur in Deutschland unterhalte ich mich mit Daniel Bauer, dem Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Bevor es losgeht, noch ein kurzer technischer Hinweis. Punktuell ist es bei der Aufnahme zu Tonproblemen gekommen. Diese habe ich soweit möglich rausgeschnitten, geglättet und auf ein Minimum reduziert. Falls jetzt noch vereinzelte Aussetzer zu vernehmen sind, bitte ich um Nachsicht. Und damit gebe ich ab zum Interview. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast der Vorsitzende einer Organisation, die mich schon mein ganzes Aktionärsleben lang begleitet. Denn schon Mitte der 1990er Jahre und dann immer wieder punktuell habe ich in den Medien von der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre, damals hieß sie noch so, Notiz genommen. Ja, mittlerweile umbenannt in Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, kommen wir sicherlich auch noch drauf, wieso, weshalb, warum. Und erst kürzlich sind wir in einem sozialen Netzwerk miteinander in Kontakt gekommen und dabei ist mir dann überhaupt bewusst geworden, dass ich so gut wie gar nichts über den Verein weiß. Wobei Verein in diesem Fall tatsächlich wortwörtlich zu nehmen ist. Also höchste Zeit, diese Wissenslücke zu schließen und daher hallo nach München und herzlich willkommen Daniel Bauer.
Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag. Ja, freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier Rede und Antwort zu stehen. Ja, wie gesagt, nach 25 Jahren wird es nochmal an der Zeit, auch für mich, mich mit der SDK zu beschäftigen. Von daher vielleicht zum Einstieg, wer genau ist die SDK und ja, was ist so die Kernaufgabe oder im Selbstverständnis des Vereins?
Also die SDK steht für Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Wir sind ein Verein, wir haben rund 8000 Mitglieder aktuell, direkte Mitglieder, das heißt, die zahlen Beitrag zwischen 65 und 85 Euro im Jahr und dann ungefähr 190.000 Stimmgeber. Was ist die Aufgabe der SDK? Die SDK wurde 1959 gegründet mit dem Ziel, die Interessen von Kleinaktionären auf Hauptversammlungen zu vertreten. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass nach dem Weltkrieg im Endeffekt die Anzahl der Aktionäre in Deutschland sehr, sehr gering war. Dennoch im Zeitraum des Wirtschaftsaufschwungs damals viele Unternehmen an die Börse gegangen sind. Man hatte natürlich ein Problem, wer sich intensiv mit seinen Unternehmen, mit seiner Beteiligung beschäftigt, der sollte eigentlich auch aus unserer Sicht zumindest ein-, zweimal eine Hauptversammlung des Unternehmens mitgemacht haben. Warum? Weil auf Hauptversammlungen lebt man das Management vor Ort, man kann sich einen Eindruck verschaffen, wie arbeiten die Leute, nehmen die Leute im Vorstand, im Aufsichtsrat die Aktionäre auch ernst oder sind das, bildlich gesprochen, abgehobene Schnösel, die sich im Endeffekt nichts um ihre Aktionäre kümmern, sich nicht mit ihren Aktionären beschäftigen. Damals war es so, dass wenn man jetzt zum Beispiel als Münchner Aktien von der Beiersdorf AG hatte, dann hätte man im Endeffekt 3 Tage freinehmen müssen, um die Hauptversammlung in Hamburg dann zu besuchen. Das ist natürlich den wenigsten zuzumuten, vor allem wenn man dann 10 oder 20 Aktien im Portfolio hatte. Und was haben die damals gemacht, die Gründer der SDK? Man hat einen Verein gegründet und hat sich quasi gegenseitig dann die Stimmrechte zukommen lassen. Und so war man dann indirekt auf diesen Hauptversammlungen damals vertreten. Man hat dann Bericht bekommen von demjenigen, der auf die Hauptversammlung ging für den Verein. Und jeder konnte dann im Endeffekt einschätzen, was ist geschehen vor Ort, was wurde beschlossen und welchen Eindruck macht das Management. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich ein bisschen einfacher. Wir haben heute Flugzeug, wir haben den ICE, das gab es damals alles nicht. Das heißt, heute kann man vielleicht sogar aus München innerhalb eines Tages, innerhalb von 24 Stunden an der Hauptversammlung in ganz Deutschland teilnehmen. Diese Möglichkeit gab es damals nicht. Daher ist im Endeffekt die SDK gegründet worden und da liegen die Wurzeln der SDK. Das ist auch heute noch unsere Hauptaufgabe. Wir vertreten aktuell um die 400 oder wir sind aktuell auf rund 450 Hauptversammlungen im Jahr aktiv. Und zu dieser Tätigkeit kommt mittlerweile auch noch ein ganz breites Spektrum an Aufgaben. Wir heißen ja, wie ich vorher erwähnt habe, mittlerweile Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Das war vor 20 Jahren noch anders. Du hast es vorher erwähnt. Wir hießen Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre. Warum? Weil wir eben bis Ende der 90er im Endeffekt hauptsächlich auf dem Gebiet oder fast nur auf dem Gebiet der Aktionärsvertretung aktiv waren. Und mit dem neuen Markt kam dann eigentlich weiteres Geschäft hinzu. Warum? Weil damals erlebte Deutschland ja einen Börsenboom, ähnlich wie heute, muss man sagen. Die Aktionärszahlen sind stark gestiegen, damit aber auch ja die Irrationalität an den Märkten. Es kamen in den Ende der 90er bis Anfang 2000, 2001, kamen viele Unternehmen an den Markt, die eigentlich nicht börsenfähig waren. Es waren im Endeffekt Startups, die vielleicht Kapital von Risikoinvestoren benötigt hätten, aber bei weitem nicht börsenfähig waren. Und wir kennen es alle, das hat damals zum Platzen der Blase am neuen Markt geführt und zu großen Verlusten auch für die Anleger, vor allem für die Privatanleger. Und seitdem ist die SDK auch tätig im Bereich ja, der Beratung ihrer Mitglieder. Wir kümmern uns um Schadensfälle, das heißt, wenn jemand Geld an der Börse verloren haben sollte, was mit ja, Betrügereien zu tun hat, also zum Beispiel jetzt der Fall Wirecard, dann setzen wir uns eben für unsere Mitglieder ein, um hier Schadensersatz zu erzielen. Das ist ein weiteres Geschäftsfeld und wir kümmern uns seit dem Zeitpunkt auch um Sondersituationen, wie zum Beispiel Anleiherestrukturierungen. Das war vor allem in den letzten 10 Jahren eine sehr, sehr großes Tätigkeitsfeld, weil eben sehr viele sogenannte Mittelstandsanleihen an den Markt gekommen sind und viele Privatanleger, die eben auf der Jagd nach Zinsen waren, weil sie auf dem Tagesgeldkonto bei der DiBa und bei der Sparkasse keinen Zins mehr bekommen, eigentlich die letzten, ja, seit 10 Jahren gut, seit der Weltwirtschaftskrise, sind eben viele in diese Anleihen ja gestolpert, muss man fast sagen. Denn wer sich intensiv damit beschäftigt hat, konnte eigentlich relativ schnell feststellen, dass diese Anleihen ja keine sinnvollen Investitionen waren, weil es meist nur dazu diente, eben ja notleidende Unternehmen am Leben zu halten. Und ungefähr 3 von 4 Anleihen, dieser Mittelstandsanleihen, sind mittlerweile auch in der Insolvenz, beziehungsweise die Unternehmen sind insolvent, beziehungsweise die Unternehmen haben die Zinszahlung oder ausgesetzt oder die Rückzahlung aufgeschoben. Das heißt, hier ist sehr viel Sanierungsbedarf gegeben gewesen in den letzten Jahren und da waren wir auch für die Anleger tätig, sei es im Gläubigerausschuss oder auch als gemeinsamer Vertreter von Anleiherinhabern. Zu dem ganzen Thema kommt noch hinzu, dass die SDK im Bereich Aktien auch sehr, sehr viele sogenannte Spruchverfahren führt. Ich weiß nicht, vielleicht erläutere ich das ein bisschen, Spruchverfahren, was ist das? Wenn es zu einer Übernahme kommt vom Unternehmen, also bestes Beispiel jetzt die AMS aus Österreich kauft die Osram, dann ist es in der Regel so, dass es erst ein freiwilliges Übernahmeangebot gibt. Irgendwann, wenn dann die übernehmende Gesellschaft 75% der Anteile am Unternehmen erreicht hat, dann ist es in der Regel so, dass ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen wird zwischen beiden Unternehmen und ab dem Zeitpunkt kann dann das beherrschende Unternehmen beim übernommenen Unternehmen durchregieren. Das heißt, der Vorstand des übernommenen Unternehmens, in unserem Fall Osram, hat im Endeffekt nichts mehr zu sagen, sondern der Vorstand der AMS AG kann direkt reinregieren in die Geschäftsführung und kann zum Beispiel auch anordnen, dass bestimmte Aufträge ausgeführt werden oder nicht ausgeführt werden, weil es eben im Interesse des Großaktionärs ist, aber nicht im Interesse des Unternehmens selbst. Mhm. Wenn zum Beispiel, Osram ein Vorprodukt herstellt für AMS, könnte man das theoretisch unter Marktpreis liefern an AMS. Das ist natürlich zum Nachteil der Osram-Aktionäre und daher ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Osram-Aktionäre die Möglichkeit erhalten, aus dem Unternehmen auszusteigen. Das heißt, es gibt ein Pflichtübernahmeangebot auch nochmal im Falle eines Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages. Und es gibt infolgedessen für diejenigen, die das Angebot nicht annehmen, eine Garantiedividende, das heißt eine garantierte Dividendenzahlung. Und da ist es natürlich immer so, dass es große Interessenskonflikte gibt zwischen dem Übernehmer und den freien Aktionären, die wir in der Regel vertreten. Warum? Der Übernehmer will möglichst wenig zahlen im Rahmen dieser Übernahme und will möglichst eine geringe Garantiedividende auszahlen. Die freien Aktionäre wollen natürlich genau das Gegenteil, also einen möglichst hohen Übernahmepreis erzielen oder eben eine möglichst hohe Garantiedividende. Und das Gleiche findet dann im Endeffekt auch nochmal später statt, wenn das übernehmende Unternehmen 90% der Anteile des zu übernehmenden Unternehmens erreicht hat, dann kann man sogenannten Squeeze-Out ausführen. Das heißt, man kann die freien Aktionäre vor die Tür setzen und der Großaktionär kann, ja, bildlich gesprochen, den Preis eigentlich frei festlegen. Der wird zwar gerichtlich von einem gerichtlich bestellten Prüfer überprüft, aber es gab in Deutschland in den letzten 20 Jahren genau einen Fall meiner Kenntnis nach bei der Deutschen Immobilienholding, wo der gerichtlich bestellte Sachverständige eben zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Abfindung nicht angemessen ist. Mhm. In allen anderen Fällen hackt quasi ja die Krähe hier der anderen kein Auge aus. Also die Wirtschaftsprüfer in dem Fall widersprechen dann nicht dem Urteil des Großaktionärs, warum man könnte ja lukrative Aufträge aus unserer Sicht verlieren. Darum gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Widerspruch. Aber es gibt da eben das Instrument sowohl beim Squeeze-Out als auch beim Abschluss eines Beherrschungsvertrages, dass man vor Gericht diese Abfindung nochmal überprüfen kann. Und da ist die SDK mitführend in Deutschland. Wir überprüfen ungefähr in 2 von 3 solchen Fällen die Abfindung nochmal vor Gericht oder lassen die überprüfen und haben da auch in der Vergangenheit mehrere Milliarden Euro Nachzahlungen erreichen können. Das heißt, wenn das Gericht eben dann zum Ergebnis kommt, die Garantiedividende oder das Übernahmeangebot oder im Fall des Squeeze-Outs die Abfindungszahlung war nicht angemessen, dann bekommen alle, die eben hier in den letzten Jahren zu wenig erhalten haben, nochmal eine Nachzahlung, die dann auch entsprechend über die Laufzeit verzinst wird seit Durchführung der Maßnahme. Und da ist die SDK mitführend, indem wir eben hier vor Gericht die freien Aktionäre vertreten und eben hier Klagen im sogenannten Spruchstellenverfahren einreichen.
Ja, das waren ja jetzt schon eine ganze Menge Punkte und beantwortet nebenbei schon die nächste Frage, woher denn diese Umbenennung stammt. Aber klar, wenn jetzt nicht nur mehr Kleinaktionäre im Fokus stehen, sondern eben auch solche Sachen wie Anleihen, ja, dann ist natürlich auch eine Namensumbenennung fällig. Sind Sie eigentlich auch damit involviert als SDK in die Pleite der Greensill Bank? Oder ist das ein Bereich, wo Sie sagen, nee, also das ist zu weit weg?
Wir haben durchaus Mitglieder, die betroffen sind. Darum begleiten wir die auch in dem Fall. Aber aus unserer Sicht ist in dem Fall die Begleitung, ja, fällt sehr, sehr gering aus. Warum? Privatanleger dürften hier vollständig geschützt sein. Es ist zwar mit ein bisschen bürokratischem Aufwand verbunden, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass hier Privatanleger Verluste erleiden werden, im Gegensatz zu Kommunen etc., die eben nicht mehr unter die Einlagensicherung fallen. Und hier ist es so, dass die gesetzliche Einlagensicherung eben die ersten 100.000 Euro abdeckt. Und hier ist der Einlagensicherungsfall auch schon eingetreten. Das heißt, man wird hier relativ schnell an sein Geld kommen. Und wer über 100.000 Euro investiert haben sollte, der ist auch durch die privatwirtschaftliche Absicherung nochmal gedeckt. Das heißt, da zahlen mittelfristig dann die mithaftenden anderen Banken, die in den Einlagensicherungsfonds angehören, die Differenzbetrag zu 100.000 Euro.
Nun ist ja die Greensill Bank nicht die erste, die in Deutschland pleite geht. Ich glaube, seinerzeit in den 70ern war das ja die Herstadt Bank. Das war ja relativ skandalös und in deren Zuge dann überhaupt sowas wie Einlagensicherung auf Bankguthaben eingeführt wurde. Wie lange dauert denn eigentlich momentan so eine Entschädigung vom tatsächlich Insolvenz bis der Anleger sein Geld oder quasi von der Kontosperrung aufgrund der Insolvenz bis zu dem Zeitpunkt, wo das Geld dann auch ausbezahlt wird? Haben Sie Erfahrungswerte? Weil da habe ich dazu noch nie was jetzt gehört in dem Zug.
Tatsächlich so. Es war in der Vergangenheit so, dass man sehr lange auf sein Geld warten musste. Aber es ist eigentlich jetzt neuerdings so festgeschrieben gesetzlich, dass innerhalb von 7 Tagen nach Ausrufung des Sicherungsfalles die gesetzliche Einlagensicherung greifen müsste. Ich gehe davon aus, dass das auch klappt, also dass im Endeffekt nahezu alle Privatanleger innerhalb von einer Woche nach eben Eintritt des Sicherungsfalls auch ihr Geld zurückgehalten werden. Es kann natürlich nochmal zwischen Kontosperrung und Ausrufung des Sicherungsfalls auch nochmal ein bisschen Zeit vergehen. Das heißt, bis eben dieser Sicherungsfall festgestellt wird, kann es auch nochmal 1, 2, 3 Wochen dauern, aber ich denke, das ist alles vertretbar. Das heißt, innerhalb von einem Monat dürfte man da auf alle Fälle sein Geld wiedersehen.
Also 4 Wochen, okay, ist eine gute Zeit. Ja, aber ich meine, zum Beispiel, ich kenne natürlich auch viele, gerade unternehmerisch Tätige, die natürlich solche Konten dann eben zum Beispiel als Rücklage für die Steuer nutzen. Ist dann natürlich schlecht, wenn ich dem Finanzamt erklären muss, momentan nicht so ganz liquide, weil das Geld noch bei einem anderen Ministerium gerade geparkt ist. Ja.
Aber das geht auch. Also wir hatten ja schon in Zypern ein bisschen Erfahrungswerte. Da sind die 2 größten Banken vor mehreren Jahren pleite gegangen. Und da war es auch so, dass man dass es kein Bailout gab. Nicht wie in Griechenland. Da hat man ja die Banken bzw. die Banken gerettet und damit auch die Kunden. In Zypern hat man die Kunden tatsächlich bluten lassen und da gab es auch zumindest ein paar Mitglieder, die auch selbstständig waren, die da große Probleme hatten. Es war ein Schifffahrtsunternehmer, der hatte sein Geld in Zypern geparkt, weil er auch unter deren Flagge gefahren ist. Ja. Und der hat tatsächlich fast sein gesamtes Betriebsvermögen beziehungsweise sein liquides Vermögen verloren, also außerhalb der Schiffe, die er hat, weil eben hier er ja auch nur mit 100.000 Euro gesichert war. Und da war es tatsächlich ein Problem, weil der hat natürlich, der musste Gehälter zahlen etc. Und das hat sich massiv auf das Unternehmen ausgewirkt. In anderen Fällen, die weniger Geld hatten bei den zypriotischen Banken, da war es tatsächlich so, dass das Finanzamt dann auch, also einen Fall habe ich konkret in Erinnerung, da hat das Finanzamt dann auch nochmal entsprechend gestundet und der Herr hat dann mehr Zeit bekommen, eben seine Unternehmensschulden hier beim Finanzamt zu tilgen. Ich denke, das kann man schon erklären. Also das
geringste. Ja, gut, das liegt natürlich da ein bisschen auf der Hand. Das ist schon richtig. Ja, jetzt haben wir ja ausschließlich über den weißen Kapitalmarkt gesprochen, also börsennotierte Aktien, börsennotierte Anleihen, beziehungsweise eben jetzt im Bankenbereich ist das letztendlich auch eine regulierte, beaufsichtigte Anlage. Sind Sie denn auch im grauen Kapitalmarkt tätig? Ich meine, das ist das Tätigkeitsspektrum ja noch breiter und die entsprechen natürlich auch die Fälle teilweise auch relativ spektakulär, angefangen von, was hat man denn da, Procon Genussscheinen vor x Jahren.
Und P&R, die Container.
Stimmt, die Container hatten wir auch noch, habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, und aktuell scheint sehr beliebt zu sein, weil da fragen mich momentan auch sehr viele Leser und Zuschauer und Hörer, was denn die Seriosität von so Cannabis-Anlagen ist. Gibt es anscheinend auch für Privatanleger so Beteiligungsmodelle mit dann auch 2-stelligen Zinssatz pro Quartal, wo natürlich offensichtlich ist, dass wir, also meines Erachtens zumindest sehr offensichtlich, dass wir uns hier im Rahmen eines Ponzi-Schemas bewegen. Sind Sie denn da auch unterwegs in dem Umfeld?
Ja, sind wir unterwegs, vor allem da, wo es eben viele betrifft. Also in der Regel, wir beobachten jetzt den grauen Kapitalmarkt nicht von uns aus quasi, sondern wir beobachten den oder wir bekommen es mit, weil es viele Anfragen von Mitgliedern gibt. Leider ist es tatsächlich so, Sie haben absolut recht. Im Cannabis-Bereich tut sich viel, auch in diesem Blockchain-Bereich.
Stimmt,
bildlich weit gesprochen. Ja. Das ist eigentlich so das, was wir am häufigsten bekommen. Also da gibt es eigentlich jeden Tag eine Meldung dazu, wo jemand irgendwo 300.000 Euro, habe ich gestern erst mitbekommen, hinüberwiesen hat, auf eine angeblich dematerialisierte Beteiligung an einer Cannabis-Firma sogar in dem Fall. Also da haben wir beides. Es ist tatsächlich so, dass wir beobachten das im Endeffekt, weil eben Mitglieder auf uns zukommen, dass wir das jetzt speziell nachverfolgen, wie es bei Unternehmen, die börsennotiert sind, das ist nicht der Fall. Dazu fehlen uns einfach die Mitarbeiter und die Aktiven. Mhm. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, was ich vorher nicht gesagt habe. Wir leben im Endeffekt als Verein. Wir haben zwar hier 16 Mitarbeiter in München in der Geschäftsstelle, die kümmern sich um die Anfragen, Juristen, auch einen Redakteur und auch Grafiker, die quasi die Mitgliederzeitschrift setzen. Aber wir leben hauptsächlich von ehrenamtlicher Arbeit. Das heißt, wir haben ungefähr mit dem Vorstand 60 aktive Sprecherinnen und Sprecher, die eben uns auf diesen Hauptversammlungen jeden Jahr vertreten. Und die machen das weitgehend ehrenamtlich. Das heißt, die bekommen einen Aufwandsersatz, aber das war schon. Und also Reisekosten etc. und einen Zeitersatz, aber sind nicht fest angestellt, sondern machen das eben aus freier Motivation und weitgehend ehrenamtlich. Und den gesamten grauen Kapitalmarkt zu beobachten, das ist nicht möglich. Also der ist so groß, da bräuchten wir wahrscheinlich 300 festangestellte Mitarbeiter und würden immer noch nicht alles abdecken können, weil viele Modelle auch einfach total intransparent sind. Da muss man wochenlang recherchieren und dann hat man immer noch keine feste Überzeugung, dass eben das Modell seriös ist. Und man muss ja, wenn man sich sicher sein will, auch nachweisen, dass was unseriös ist. Man kann nicht nur quasi behaupten, es ist unseriös, aber die Beweisführung eben zu führen, das ist sehr, sehr schwer und das könnte man mit unserer Aufstellung gar nicht machen. Aber wir kommen natürlich oft in Kontakt mit solchen Anlageformen, sind da teilweise auch aktiv, also gerade beim im Fall P&R, im Fall Brocon sind SDK-Vertreter im Gläubigerausschuss jeweils aktiv, das heißt, die wurden da vom Gericht bestellt und vertreten hier die Anleger. Aber das geht eben auch nur, wenn es eine Anlageform ist, wo sich viele Gleichgesinnte zusammentun und die im Endeffekt Ähnliches oder Gleiches gekauft haben. Weil bei vielen grauen Kapitalmarktprodukten ist es eben so, dass es ein Netzwerk an Gesellschaften gibt. Und dann, ich erinnere nur an die Fubus, da gab es dann Orderschuldverschreibungen, die waren alle individuell. Das heißt, da hat jeder ein anderes Papier in der Hand gehabt, mit einem anderen Zinssatz, mit einer anderen Laufzeit. In solchen Fällen dann die Anleger gebündelt zu vertreten, zu geringsten Kosten, das ist nicht möglich. Also da muss man sich dann als Anleger entscheiden, nehme ich mir selber einen Anwalt, der sich das alles anschaut und mich vertritt. Aber da ist halt der Nachteil, viele Privatanleger haben meistens irgendwo 20.000 bis 30.000 Euro investiert. Und wenn ich dann einen eigenen Anwalt mandatiere, auch wenn ich den nur nach den gesetzlichen Gebühren zahle, bin ich da schon bei ein paar tausend Euro, wenn ich dann versuche, irgendwo Schadensersatz geltend zu machen. Oder auch nur die Vertretung im Insolvenzverfahren kostet relativ viel Geld. Da stellt sich oft die Frage, ob man dem schlechten Geld wirklich noch Gutes hinterherwerfen möchte. Also da, das ist so unser Spruch immer, da muss man wirklich aufpassen, weil oft ist eben einfach nichts zu holen. Also weder bei der Gesellschaft, die insolvent ist im grauen Kapitalmarkt, noch bei den Beratern, Vermittlern, die in dem Bereich aktiv sind, weil die sind dann meistens so viele Schadensersatzklagen ausgesetzt, dass das private Vermögen schnell aufgebraucht ist und die Hintermänner sind meistens verschwunden oder das Geld ist verschwunden. Das heißt, da hat man dann vielleicht irgendwo einen Titel, wenn man eine Klage gewonnen hat, aber den kann man nicht vollstrecken, was uns auch schon oft zugegangen ist. Also, dass wir Klagen gewonnen haben, aber dann eben festgestellt haben, das Geld reicht hinten und vorne nicht für alle. Dann gibt's halt noch eine Quote quasi, eine Insolvenzquote von 15-20%. Aber man bleibt eben dann auch weitgehend auf den Kosten sitzen. Und das ist eben ein großes Problem. Und um Anleger eben vertreten zu können als SDK, ist es eben notwendig, dass diejenigen quasi alle dasselbe Produkt gekauft haben. Und das ist in vielen Fällen einfach nicht möglich, wenn ich da an die ganzen Anbieter denke, die Bäume und Teakbäume irgendwo in Südamerika oder in Afrika verkaufen. Die haben alle unterschiedliche Zertifikate, unterschiedliche Baumarten auf unterschiedlichen Grundstücken. Die zu vertreten ist sehr, sehr schwierig.
Natürlich kommt bei solchen Themen wie Blockchain dazu, das eignet sich auf zwei Weisen hervorragend. Zum einen sehr abstrakt, das heißt, auch Nicht-Experten eine Kompetenz vorgaukeln, die nicht da ist und ein Produkt verkaufen, was nicht verständlich ist für viele Normalanleger, und zweitens lässt sich natürlich auch mal ins Ausland verlagern, sodass dann ja die Spur letztendlich dann effizient nicht aufzunehmen ist, vermute ich mal. Ne?
So ist es. Also innerhalb der EU, in der Schweiz, USA geht noch, aber wenn sie dann natürlich nach Vietnam, auch nach Dubai oder irgendwo in der Karibik, also viele dieser Blockchain-Anbieter, die wir aktuell sehen, die sitzen irgendwo auf den Grenadinen in der Karibik, da ist es natürlich für jeden Anwalt der Welt aus Deutschland heraus nahezu unmöglich, hier wirklich, wenn man einen Titel haben sollte, zu vollstrecken. Also das ist mit so viel Kosten und Aufwand verbunden, dass sich das in der Regel nicht lohnt.
Da sind wir eigentlich schon bei einem Punkt. Immer dann, wenn ein Produkt extra für Privatanleger konzipiert ist, Obacht gelten sollte, weil das in der Regel einen Grund hat. Würden Sie dieser These zustimmen?
Ja, absolut. Das kann man beobachten. Ja. Wenn es ein Produkt gibt, das im Endeffekt hauptsächlich oder sich nur an Privatanleger richtet und das auch nur Privatanleger kaufen, sollte man höchste Vorsicht walten lassen. Das ist tatsächlich so. Das hat man gut gesehen, zum Beispiel bei P&R, bei den Containern. Vielleicht zum Hintergrund, P&R war ein Anbieter von Containern. Das heißt, man hat hier Container veräußert an Anleger. Die Anleger haben das dann an eine andere Gesellschaft des Unternehmens wieder, eine Tochtergesellschaft wieder zurückvermietet, haben dafür Mieteinnahmen bekommen über Jahre und konnten dann zu einem festen Preis vorab die Container nach der Laufzeit von 2 bis 5 Jahren wieder zurückverkaufen an die Gesellschaft, die Container verkauft hat. Da hat man dann durchschnittlich Renditen von 5-6% erzielt. Da muss man sich natürlich fragen, warum macht es jemand gerade Container, die man im Endeffekt nur in großen Stückzahlen richtig günstig einkaufen kann. Also es lohnt sich nicht, bei einem Hersteller mal 50 oder 100 oder 200 Container im Monat zu ordern. Nein, da kaufe ich meistens Zehntausende von diesen Standard-C-Containern, um eben auch entsprechende Preisvorteile zu generieren. Und das Gleiche ist auf der Abnehmerseite. Wer soll quasi eine Veranstaltung von Privatanlegern, die zu Beginn ein paar 10.000 Container haben, wer sollte da einzelne Container sich leihen? Also die Reedereien, die vorne auf so einem Schiff passen teilweise mittlerweile 20.000 Container auf den Großtransportschiffen, die zwischen Asien, USA und Asien, Europa verkehren. Da handelt keine Reederei im Endeffekt mit solchen kleinen Einheiten, mit solchen Stückzahlen. Und dann kommt noch hinzu, dass institutionelle Investoren, die das Geschäft tatsächlich auch machen, aber quasi in geschlossenen Einheiten, nicht zugänglich für Privatanleger, auch noch geringere Renditen kalkulierten als die P&R. Mhm. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, weil bei P&R, wenn ich mit Privatanlegern hantiere, kommt natürlich hinzu, der deutlich gestiegene administrative Aufwand. Ich muss mich um meine Anleger kümmern, ich muss mich um die Vertragsgestaltung kümmern, ich muss mich steuerlich um die ganzen Positionen kümmern. Das verursacht alles Kosten. Das heißt, der Privatanleger kann eigentlich den institutionellen Anleger, der in der gleichen Branche tätig ist, von der Rendite her nie schlagen, weil er einfach viel größere Kosten hat für das Ganze. Und dennoch war es so, dass P&R deutlich höhere Renditen geboten hat als der Markt. Und sowas ist unmöglich über die längere Zeit. Das heißt, da weiß man eigentlich, hier ist irgendwas faul. Und das war es auch. Das Gleiche war bei Procon der Fall. Wenn man sich anschaut, Procon hat immer Genussscheine ausgegeben, hat damit Windräder finanziert. Und Procon war ganz stolz, dass sie keine Bankenfinanzierung haben. Die haben sich quasi so verkauft, bösen Banken. Die brauche ich nicht. Ich brauche kein Fremdkapital. Und haben dennoch insgesamt dann quasi, ja, über 5% an Rendite erwirtschaftet. Zur gleichen Zeit haben aber institutionelle Anleger, quasi Versicherungen, Pensionskassen, die auch in Windräder, in Solaranlagen investiert haben, Zinsen von oder Renditen, interne Renditen noch von 4,5-5% quasi in Kauf genommen, damit sie Eigenkapital geben. Also die haben im Endeffekt über bestimmte Konstruktionen Eigenkapital gewährt und haben dann eben 5% bekommen und haben aber 80% des Investitionsvolumens über Fremdkapital geleistet. Das heißt, das Fremdkapital war mit 2-2,5-3% in diesem Zeitraum verzinst. Das heißt, die Durchschnittsrendite, die deren Anlagen erwirtschaftet haben, war deutlich unter diesen 5,5-6%, die Procon geboten hat. Das ist eigentlich nicht möglich. Also da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein, wenn eben hier die durchschnittliche Rendite auf Anlagen, also Fremdkapital plus Eigenkapitalrendite, irgendwo bei dann guten 3% liegt, gleichzeitig Procon aber das Doppelte auszahlen will. Da muss man ja hellhörig werden, weil sowas geht eigentlich nicht, weil die können auch nicht günstiger Anlagen einkaufen und haben zusätzlich noch eben diesen ganzen administrativen Aufwand für die Privatanleger zur Betreuung etc. Da weiß man relativ schnell, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, wobei P&R, die waren ja, glaube ich, mehrere Jahrzehnte aktiv, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Die waren mehrere Jahrzehnte aktiv tatsächlich. Das sieht man aber oft. Also es gibt oft Schneeballsysteme, die über Jahrzehnte laufen, manchmal sogar so lange, bis der Gründer dann auf einmal verstirbt und dann eben die Nachfolger sehen, dass hier gar nichts in Ordnung ist. Ja. Das ist tatsächlich der Fall. Wenn, solange das läuft und wenn das Wachstum nicht zu stark ist, kann das gut gehen. Also das Problem wird halt dann, wenn ich irgendwann, so wie bei Procon, auf einmal im Milliardenbereich mich bewege und dann jedes Jahr immer mehr neu refinanzieren muss, dann habe ich natürlich ein Problem, weil wenn ich denen zu hohe den Altanlegern zu hohe Zinsen auszahle und dann auf einmal jedes Jahr 300, 400 Millionen refinanzieren muss, plus die Zinsen noch, dann komme ich da schnell in eine Spirale, die ich kaum noch leisten kann, ohne dass ich halt immer mehr Marketingaufwand betreibe, um neue Anleger zu generieren.
Ja. Ich glaube, Charles Ponzi ist ja auch darüber mitgestolpert. Gestolpert ist, glaube ich, über das Finanzamt. Aber der hat ja auch dieses extrem schnelle Wachstum gehabt. Das ist ja dann auch mit dem problematisch. Ja. Wobei, war es tatsächlich so, dass P&R am Ende sich herausgestellt hat, zumindest ein schneeballartiges System, das da betrieben wurde? Oder ist das Ganze noch offen? Das habe ich gar nicht mehr weiterverfolgt.
Also es ist schwierig, immer natürlich so Schneeballsysteme nachzuweisen. Warum? Es fehlen dann immer Unterlagen von, kein Mensch hat Unterlagen bei P&R von 1995 oder so. Da hat auch keiner Interesse, das aufzuarbeiten. Auch der Insolvenzverwalter nicht. Der geht eben so lange, wie die Anfechtungsfrist läuft. Das heißt, er geht meistens so 4 bis maximal 10 Jahre, schaut er zurück und schaut sich den Sachverhalt an. Aber man kann davon ausgehen, dass der P&R zumindest in den letzten Jahren es sich quasi um ein schneeballartiges System gehandelt hat.
Okay. Ja. Bei Procon fällt mir an, ich glaube, das waren auch die ersten, die außerbörslich über 1 Milliarde eingesammelt haben an Kapital. Genau. Ne?
Wir hatten zum Schluss 1,5 Milliarden ausstehen und das ist schon eine ordentliche Nummer.
Das ist schon mal eine Hausnummer. Wollten Sie aber, glaube ich, verzehnfachen auf dem Höhepunkt Ihrer Prognosen. Das war schon sehr ambitioniert. Naja.
Bei Procon wäre, also operativ wäre das wahrscheinlich, das Geschäftsmodell Windparkbetreiber ist in Ordnung. Die haben zwar auch eine eigene Windturbine bauen wollen, das war Blödsinn, weil da ist einfach die Stückzahl, reicht da nicht aus, um überleben zu können. Aber als Windparkbetreiber an sich wäre das eigentlich in Ordnung gewesen. Aber halt diese, ja, das ist eine sehr idealistische Vorstellung vom Gründer und Geschäftsführer damals, hat das eben unmöglich gemacht, weil sie eben nicht bereit waren, auch mit Fremdkapital, mit Banken zu arbeiten, das eben deutlich günstiger ist als Eigenkapital. Und wer sich nur mit Genussscheinen, die quasi, ja, in dem Fall wirtschaftlich wie Eigenkapital anzusehen waren, refinanziert, der hat natürlich ein Problem, weil das einfach zu teuer ist. Wenn er das anders gestrickt hätte, wäre das Modell wahrscheinlich durchaus aufgegangen.
Ja, wobei ich mich dann auch immer frage, muss ich sagen, gerade bei Anlegern, wenn man das Ganze noch ein bisschen reflektiert und sich dann immer, ich sag mal, ein Vergleichsangebot auf dem weißen Kapitalmarkt anschaut, dann wird man ja feststellen, dass man ja eigentlich fast alles, was es grau gibt, auch irgendwo in einer weißen Variante gibt, vielleicht mit sogar ein bisschen weniger Rendite, aber dafür nicht ein viel, viel höheres Maß an Transparenz und Regulierung. Zum Beispiel, wenn ich gerade jetzt so an Procon denke oder Windparks, ja, da gibt es ja mittlerweile auch börsennotierte Gesellschaften, die milliardenschwer sind. Ja, und dementsprechend aber auch eine Dividende teilweise sogar unterjährig abwerfen, ja, die dem Geschäftsmodell ja sehr nahe kommt. Ja, oder bei, was haben wir eben noch, Wald, ja, da gibt es ja auch mittlerweile viele börsennotierte Konzerne, die eben professionell Wälder bewirtschaften. Ja, und auch Genussscheine, gibt es jede Menge börsennotierte Genussscheine. Ja, da habe ich ja sogar noch den Vorteil, dass es eben börslich ist und ich die jederzeit eben liquidieren kann. Ich habe eine permanente Einschätzung durch die Gesamtheit der Marktteilnehmer, insbesondere auch der institutionellen Anleger. Und von daher, also ist dann auch immer so mein Tipp, immer schauen, gibt es was, auch im Cannabis-Bereich übrigens, gibt es auf dem weißen Kapitalmarkt entsprechende Angebote. Ne? Und das ist,
um was bewerten zu können, ist, glaube ich, ganz einfach, muss man eben vergleichen.
Genau.
Und, da muss man aber das Handwerkszeug beherrschen und das ist bei uns, ich war ein Dreivierteljahr in den USA, ich war auch länger in Australien, habe da auch gearbeitet und bei uns, wenn ich das vergleiche, die Kenntnis über den Kapitalmarkt ist bei uns erschütternd. Also wenn Sie sich die Procon-Leute anschauen, da war es eben so, die Anleger, die waren doch sehr speziell. Die haben auch eine für sich aus meiner Sicht gute Lösung gefunden mit einem Modell einer Genossenschaft. Also Procon ist heute eine Procon AG und die Gläubiger haben die Windparks übernommen und sind jetzt Eigentümer. Das war eine gute Lösung.
Ja, das stimmt.
Da kann man nichts dagegen sagen, aber viele waren eben sehr idealistisch an dieser ganzen, sind an die ganze Materie rangegangen und die hat eben der Herr Robertus, der damalige Gründer und Vorstand, gezielt angesprochen mit Marketingkampagnen eben. Und da war es eben eher negativ in der Klientel, wenn es sich um einen börsennotierten Genussschein gehandelt hätte. Also Börsennotierung ist ja ganz böse. Alles, was an der Börse zu tun hat oder mit der Börse zu tun hat, ist ja irgendwo Spekulanten und Heuschrecken. in der Vorstellung von vielen bei uns. Und das ist wirklich traurig aus meiner Sicht. Und das wollen wir auch verbessern. Also diese Anlegerbildung in Deutschland, das ist eines unserer Ziele, eben hier die Anlegerkultur und die Anlegerbildung zu stärken. Aber das ist sehr, sehr schwer. Also die wenigsten interessieren sich wirklich nachhaltig für die Börse. Oft gab es dann wieder Hypes. Wir erleben das aktuell auch. Aber auch in dieser Zeit muss man ganz klar wieder sagen, es kommen viele an den Markt, die einfach ja, denen das Handwerkszeug fehlt und die dann viel Blödsinn auch mit ihrem Geld machen, aus meiner Sicht. Und das spiegelt sich auch in diesen grauen Kapitalmarktprodukten wieder. Da ist es eben genau so zugeschnitten gewesen, dass man eben genau die Zielgruppe anspricht. Und das waren eben diejenigen, die entweder Steuern sparen wollten, die was Grünes kaufen wollten, die nichts mit der Börse zu tun haben wollten, aber dennoch Rendite wollen. Und das ist in der Phase, wie wir sie jetzt erleben, wo eben die Zinsen negativ sind oder mindestens keiner mehr von uns noch bekommt auf irgendeinem Konto, ist es natürlich sehr, sehr gefährlich, weil eben viele dann auf solche Marketingaktionen reinfallen. Und das ist aber bei uns schon stark zu beobachten. Deutschland ist da schon auch ein idealer Markt für solche Nepper, Schlepper und Bauanfänger, wie man so schön sagt.
Das stimmt. Und vielleicht zu dem Thema nochmal grauer Kapitalmarkt. Also ich empfehle tatsächlich zwei Sachen. Zum einen eben gucken, ein vergleichbares börsennotiertes Unternehmen, was erwirtschaftet das in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. im Cashflow für Renditen? Ja, und warum sind die dann außerbörslich so viel höher? Und das zweite ist, warum bietet jemand ein solches Produkt an mit, sagen wir, pro Quartal 16% Rendite, wenn er doch gleichzeitig zur Bank gehen könnte, die ihm mit Freuden für 5% oder meinetwegen zu einer Crowd-Investing-Plattform, die würden ihm für 10% eben das Geld pro Jahr geben. Warum soll er 16% pro Quartal bezahlen? Ja? Das sind aber eigentlich so die ersten beiden logischen Fragen, die sich eigentlich aufdrängen. Ja? Und aber häufig genug kommt dann aber doch dann dieses Stückchen Gier durch, was dann sagt, naja, man könnte ja trotzdem was Wahres dran sein.
Ich glaube, die meisten kommen gar nicht so weit. Also, dass mal jemand nachdenkt, dass er eine Procon mit einer Rendite von Encavis oder so vergleicht, die jetzt auch in dem Bereich tätig waren, das ist, glaube ich, also die wenigsten, ich schätze, das sind unter 1%. Die meisten vertrauen eben auf die Aussagen, die sie da hören von den Geschäftsführern, von den Gründern dieser Gesellschaften. Und was auch ein großer Teil ist, eben von Aussagen von Freunden, Bekannten. Also gerade im Bereich Procon und so, da war es eben so, dass irgendeiner kannte einen, der hatte da seit 5 Jahren eine Anlage und seit 5 Jahren zahlen die Zinsen. Da muss es doch gut sein, wenn das Betrug wäre, könnten die doch keine Zinsen zahlen. Das ist ähnlich wie bei Wirecard. Also bei Wirecard habe ich viel mit auch erfahrenen Anlegern diskutiert, dass Wirecard muss doch echtes Geschäft machen, die müssen noch Gewinne erzielen, weil sonst könnten ja die Mitarbeiter nicht zahlen. Aber wer sich das genau anschaut, der wird feststellen, dass eigentlich seit Anfang an es immer entweder ein Darlehen gab, das als Sacheinlage eingebracht wurde, damit man es nicht zurückzahlen muss, oder Kapitalerhöhungen oder eben die letzten Jahre Bankdarlehen und Anleihen, die emittiert wurden, um eben auch die Kosten zu decken. Das heißt, es muss nicht unbedingt der Fall sein. Nur weil jemand Zinsen zahlen kann oder eine Dividende zahlen kann, muss er noch lange kein Geld verdienen. Also das sind zwei paar unterschiedliche Stiefel.
An dieser Stelle möchte ich mit Athletic Greens den Sponsor dieses Podcasts vorstellen. Von Voltaire stammt die Erkenntnis, dass wir in der ersten Hälfte unseres Lebens die Gesundheit opfern, um Geld zu erwerben, um in der zweiten Hälfte das Geld zu opfern, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Das wäre natürlich allzu schade um die vielen schönen Dividenden, weshalb tägliche körperliche Ertüchtigung für mich zum Wohlsein einfach dazugehört. Das ist übrigens auch prima zum Podcast hören. Und genau an dieser Stelle unterstützt mich seit kurzem Athletic Greens, ein seit 10 Jahren durch Ärzte und Ernährungswissenschaftler kontinuierlich weiterentwickeltes Nahrungsergänzungsmittel mit 75 abgestimmten Vitaminen und Mineralstoffen. Alles, was man so braucht, um groß und stark zu bleiben. Aktuell gehört das tägliche Glas Wasser mit einem Löffel hochkonzentriertem Gemüse zu meinem festen Ritual. Geschmacklich weckt das Getränk Kindheitserinnerungen an Huba-Buba-Kaugummis, im Abgang dominieren frische Grasaromen, also die von der Wiese meine ich. Was hat mir Athletic Greens bisher gebracht? Nun, fürs Erste regeneriere ich gefühlt schneller und erreiche früher wieder die volle Leistungsfähigkeit.
für mich persönlich nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Athletic Greens rein pflanzlich sowie laktose- und glutenfrei ist, sollte also allseits bekömmlich sein. Hört sich interessant an? Derzeit gibt es für alle Hörer meines Podcasts unter athleticgreens.com/bares ein exklusives Probierangebot mit 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Die Adresse ist auch in der Podcast-Beschreibung und im dazugehörigen Blogbeitrag hinterlegt. Und damit gebe ich zurück an die Folge.
Absolut, absolut. Ja, und da sind wir auch wieder beim neuen Markt. Da ist ja auch viel durch Mundpropaganda gelaufen. Und da gibt es auch diesen Spruch, nichts ist ärgerlicher, als wenn der Nachbar reich wird. Ja, und dann zieht man eben dann auch hinterher. Ja, jetzt, wenn wir jetzt aber wieder in den weißen Kapitalmarkt schwenken und dann sagen wir, naja gut, da haben wir dann zwar nicht so viele, aber trotzdem so Skandale wie Wirecard und kann ich überhaupt als Kleinanleger etwas ausrichten? Was sind denn überhaupt dann die Rechte, die ich so habe als Aktionär, wenn ich denn Anteilseigner bin? Was, egal ob ich mich jetzt einbringe bei der SDK oder selber, was kann ich überhaupt was bewirken?
Ja, also alleine ist es natürlich schwer, für SDK auch. Als Aktionär, als eigener Aktionär oder als eigenständiger Aktionär, der jetzt 100 Siemens-Aktien hat, würde ich bei Siemens nicht viel bewegen können. Das ist ganz klar. Warum? Es gibt ganz klare Rechte, die ein Aktionär hat. Das ist im Aktiengesetz auch festgeschrieben. Ich habe zum Beispiel ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung und die Aktionäre entscheiden über sehr viele wichtige Sachen. Also so eine Hauptversammlung klingt ja immer relativ dröge für die meisten, ist auch, sag ich mal, wenn man das erste Mal erlebt, eher langweilig wahrscheinlich für die meisten. Warum? Klassisch beginnt eben der Aufsichtsrat, eröffnet eine Hauptversammlung, dann kommt der Vorstandsbericht und dann kommen viele Fragensteller, Aktionäre und Aktionärsvertreter, die eben hunderte oder gar tausende Fragen bei den großen Unternehmen stellen. Und spätestens nach dem zweiten oder dritten schläft man dann ein oder geht dann zum Essen oder verlässt die Veranstaltung in der Regel. Warum? Weil viel eben sehr, sehr, ja, sehr viel trockener Stoff ist. Also wenn Aktionärsvertreter oder Aktionäre über Vorratskapitalbeschlüsse diskutieren, dann ist das ja für die meisten doch weniger interessant. Oder die Vorstandsvergütung ist jetzt auch nicht das, was den Aktionär an sich interessiert von einem Milliardenkonzern, ob jetzt der Vorstand 8 oder 10 Millionen im Jahr verdient. Das ist den meisten eigentlich ja egal. Sagen wir es mal so. Und auch die Wahl des Abschlussprüfers interessiert die wenigsten. Das heißt, es gibt sehr viel trockenen Stoff, der aber an sich eigentlich höchst interessant ist. Warum? Die Aktionäre können über diese Beschlussfassungen, über diese eben auf Hauptversammlungen zu entscheiden haben, sehr viel Einfluss nehmen, auch auf die Entwicklung einer Gesellschaft. Kommen wir zum Beispiel mal zu dem Thema Dividende. Meistens ist aus unserer Sicht bei reifen Unternehmen, da muss man unterscheiden, bei reifen Unternehmen, also die kein großes Wachstum mehr haben, sondern so wie Henkel etc. Eben jährlich kontinuierlich wachsen, da ist die Dividende eine wichtige Vergütungskomponente, Renditekomponente. Das heißt, hier wird man keine Kurssteigerungen von 50-100% im Jahr erleben, wie bei Wachstumsunternehmen, sondern man wird seine 2-3% Dividendenrendite bekommen und dann halt eine Kurssteigerung im Schnitt von nochmal 5-6% im Jahr und so erwirtschaftet man dann seine durchschnittliche Rendite über die Jahre. Aber die Dividendenzahlung ist sehr, sehr wichtig. Viele Unternehmen zahlen eben aus unserer Sicht deutlich zu geringe Dividende. Wir fordern meistens zwischen 40-60% des Konzernjahresüberschusses. Davon wird aber leider oft abgewichen, nach unten abgewichen. Wenn jetzt eine Mehrheit eben das genauso sehen würde wie wir, dann könnte man auch den Beschluss anders fassen. Also dann könnte man eine höhere Dividende ausschütten und dann würden auch andere Unternehmen das sehen und würden dann auch quasi den Forderungen der Aktionäre folgen. Und die Aktionäre sind ja die Eigentümer, die schaffen an im Endeffekt. Die Vorstände sind nur die Angestellten. Und das Gleiche ist bei zum Beispiel bei Beschlussfassung, was die sogenannten Vorratskapitale angeht. Das hört sich jetzt ein bisschen wild an. Wahrscheinlich wissen die wenigsten, um was es sich bei einem Vorratskapitalbeschluss handelt. Aber der ist sehr, sehr wichtig. Warum? Ein Vorratskapitalbeschluss erlaubt quasi der Verwaltung, also Aufsichtsrat und Vorstand, neue, junge Aktien auszugeben. Und die Ausgabe der Aktien, also eine Kapitalerhöhung, kann entweder erfolgen, indem man bar Geld einlegt. Das heißt, ich gebe einem neuen Investor oder einem bestehenden Altaktionär neue Anteilsscheine aus und der gibt mir dann einen bestimmten Preis X in bar. Dann habe ich entsprechend mehr Geld in der Kasse. Aber das ist das Entscheidende, so eine Kapitalerhöhung kann auch zum Beispiel unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgen. Das heißt, die Altaktionäre haben kein Recht, die neuen Aktien zu zeichnen. Und das geschieht oft genug. Das heißt, man macht schnell, wenn man schnell Geld braucht, für 10%, gibt man 10% neue Aktien aus und an mehrere institutionelle Investoren und die bekommen die dann unter Marktkurs, ein bisschen unter Marktkurs, 5-6%. Das ist aus unserer Sicht nicht so toll. Wir hätten immer gerne zunächst das Recht der Altaktionäre, wenn das Unternehmen Geld braucht, dass man jedem Aktionär gemäß seiner Beteiligung, also quartal eben, neue Aktien zugesteht. Warum? Dann wird man nicht so stark verwässert als Altaktionär. Und das weitaus gefährlichere aber ist, dass man die Kapitalerhöhung gegen Sachanlage durchführt. Das heißt, man gibt neue Aktien aus an jemanden, aber derjenige zahlt nicht in bar, sondern bringt irgendeine Sache ein. Also zum Beispiel beim Unternehmensübernahme kann man dann ein neues Unternehmen einbringen. Und das ist eben hochriskant, weil dann, Entschuldigung, weiß man nicht genau, wie hoch der Wert eben ist, des neu einzubringenden Unternehmens und der Wert kann sehr stark schwanken. Haben wir im Fall Wirecard zum Beispiel gesehen, da wurden Unternehmen gekauft in Indien für über 300 Millionen Euro. Die waren wenige Wochen vorher noch für paar Millionen Euro an den Fonds in Mauritius verkauft worden und Wirecard hat es dann 10 Wochen später für über 300 Millionen gekauft, also das Zehnfache. Und bei dieser Bewertung der Sacheinlagen, da spielen sich eben oft kritische Dinge ab und da ist es eben aus unserer Sicht nicht so toll, dass man hier eben oft den Unternehmen, den Verwaltungen zugesteht, bis zu 50% des bestehenden Grundkapitals nochmal als Kapitalerhöhung ausgeben zu können, also nochmal 50% neue Aktien ausgeben zu können. Wir fordern daher zum Beispiel, dass man immer bei solchen Kapitalerhöhungen, die so ein Ausmaß erreichen, vorher seine Aktionäre fragt, um Zustimmung bittet. Und das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Wir haben in der Vergangenheit viele Übernahmen erlebt, die haben vor allem auch auf diesen Vorratskapitalbeschlüssen resultiert. Also zum Beispiel Bayer auch die Übernahme und Daimler Chrysler die Übernahme war so ein Thema, wo eben der Vorstand, ohne dass er vorher die Aktionäre fragt, was kauft, was die Aktionäre vielleicht gar nicht wollten. Und daher fordern wir eben, dass die Aktionäre Mitbestimmungsrechte haben und hier nicht quasi die gesamte Verantwortung zum Vorstand und Aufsichtsrat einfach delegiert wird.
Ja, also das klingt schon nach einer sehr ausufernden Rechtsmaterie, muss man sagen. Und ich meine, Sie haben es auch vorhin gesagt, dass da eben hauptsächlich dann auch vermutlich im Hintergrund Juristen an diesen Punkten arbeiten.
Ne? Ja, nicht nur. Also wir sind jetzt, wir sind Gott sei Dank keine rein juristische Vereinigung. Ich bin auch kein Jurist. Ich habe VWL studiert in München und Sydney, also Volkswirtschaft. Wir sind eigentlich ein bunt gemischter Haufen. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd vielleicht an, aber es ist tatsächlich so. Wir haben jetzt nicht nur Juristen, es sind zwar viele Juristen, ich würde mal sagen, jeder 6., 7. bei den Sprechern ist Jurist, aber wir haben auch viele BWLer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Wir hatten auch mal eine Handelslehrerin, auch mal einen Offizier von der Bundeswehr bei uns. Das heißt, wir sind ein relativ gemischter Haufen, aber das ist auch aus meiner Sicht unser Vorteil. Warum? Wir betrachten viele Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven. Also während mein Vorstandskollege, der Markus Kienle, der legt sehr viel Wert auf dieses Corporate Governance. Ich bin eher der, der es aus unternehmerischer Anlegersicht sieht. Also ich frage mich immer, wenn ich auf eine Hauptversammlung gehe, was macht denn der Vorstand, was hat er in der Vergangenheit gemacht, können wir was daraus lernen, was hat er denn für die Zukunft vor, wie stellt er denn Unternehmen zukunftsfit auf? Also ich bin jetzt keiner, der nach Einhaltung der Corporate Governance Regeln da schaut und versucht, da das kleinste Ding zu optimieren und irgendwas zu finden, was der Vorstand falsch gemacht hat. Mich interessiert auch ehrlich gesagt das Vorstandsgehalt, Diskussion, ist wichtig, glaube ich, als Incentive, also wie incentiviere ich einen Vorstand, dass er maximale Leistung bringt, dass er gute Entscheidungen trifft, die auch von langfristiger Natur sind, also nicht nur kurzfristig irgendwas hochbläst und ein kurzfristig hohes Ergebnis ausweist, sondern wie schaffe ich es, das Unternehmen quasi langfristig auf einen erfolgreichen Pfad zu setzen. Das spiegelt sich ja auch wieder in der Vorstandsvergütung wider. Aber ich bin jetzt keiner, der dem Vorstand sein Gehalt nicht gönnt, weil er jetzt vielleicht 500.000 Euro mehr als der Vorstand beim direkten Wettbewerber verdient. Das ist jetzt bei mir nicht im Fokus. Aber so, dass wir eben verschiedene Typen bei uns haben, haben wir auch verschiedene Sichtweisen auf die Unternehmen, und das ist oft auch ein Vorteil, weil oft erkennt man dann vielleicht auch bestimmte Sachverhalte, die andere, die nur Juristen nicht sehen würden oder nur, sag ich mal, nur BWLer auch nicht sehen. Und das ist, glaube ich, eher unsere Stärke, was uns auch auszeichnet, dass wir eben hier so ein bunt gemischter Haufen sind, der den Sachverhalt und die Unternehmen oft aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.
Ja, Offiziere und Wirtschaftswissenschaftler finde ich ja auch per se sympathisch. das passt schon. Ja, was ich auch gelesen habe, die SDK bringt jährlich, glaube ich, ein Schwarzbuch Börse heraus. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ja erstmal dann auch schon vom Titel her eher negativ konnotiert.
Ja, also wir sind grundsätzlich optimistisch, positiv eingestellt. Wir wollen die Anlegerkultur und die Aktienkultur vor allem in Deutschland fördern. Das ist unser Hauptziel. Dazu gehört eigentlich die Bildung, die Anlegerbildung. Und zur Anlegerbildung haben wir eben eigene Seminare, haben jetzt auch seit diesem Jahr einen eigenen YouTube-Channel, und wir haben auch eine Mitgliederzeitschrift, die heißt Anleger Plus. Und einmal im Jahr kommt eben ein Sonderheft heraus namens Anleger Land. Und von Anleger Land, da ist das Schwarzbuch Börse ein Bestandteil. Und Schwarzbuch kennt man, glaube ich, die meisten wahrscheinlich vom Steuerzahlerbund. Das Schwarzbuch, wie unsere Steuergelder von unfähigen Politikern verschwendet werden in ganz Deutschland. Und genauso ist es eben hat mit dem Schwarzbuch Börse. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass der Börse und am Kapitalmarkt nicht nur Geld zu verdienen gibt, sondern auch viel zu verlieren. Und das Wichtigste aus unserer Sicht, um eben eine gute Performance zu haben, ist eben, dass man die großen Verluste vermeidet. Weil wenn ich einmal so einen Fall wie Wirecard habe, wo ich vielleicht 80, 70, 100% meines Einsatzes verliere, dann muss ich extrem gute Renditen bei den anderen Positionen erzielen, damit ich dann wieder eine ordentliche Rendite aufs Gesamtportfolio habe. Also wenn ich einmal 50% Minus habe, muss ich erstmal wieder 100% auf den Restbetrag verdienen, dass ich wieder bei Null bin. Und das heißt, das Wichtigste ist, kein Geld zu verlieren, aus unserer Sicht erstmal. Zumindest, was heißt kein Geld zu verlieren? Eben diese großen Fälle, wo ich weiß, ich kann es nicht mehr aufholen, zu vermeiden. Dass man natürlich mit jeder Investition auch mal 10%, 20%, 30% im Minus sein kann, das gehört einfach dazu. Die Schwankungen, gerade wenn ich in wachstumsstarke Werte investiere, da brauche ich auch nicht unruhig werden, aber es wird halt dann dramatisch, wenn ich weiß, das Geld ist für immer weg, weil das Unternehmen, das Geschäftsmodell wird sich nicht mehr erholen. Und leider gibt es eben vielfach Fälle, wo das der Fall ist. Und meistens ist das mit, ja, entweder zum Teil Unfähigkeit verbunden vom Management, aber zum großen Teil halt leider auch mit betrügerischen, ja, Tätigkeiten von den Gründern, von Vorständen, Managern etc. Und das thematisieren wir eben im Schwarzbuch. Also da ist ein großer Teil, hier die Unternehmen aufzuzeigen, die Kapital vernichten, weil sie eben kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr haben, weil sie ein unfähiges Management haben, aber auch eben die, ja, unangenehmen Seiten des Kapitalmarkts aufzuzeigen. Da gehören Unternehmen dazu wie Wirecard, aber da gehören auch Produkte hinzu. Also wir besprechen da auch immer die Zertifikate, die wir sehr kritisch sehen, zu großen Teilen, weil es gibt, klar, es gibt Zertifikate wie Indexzertifikate, das ist gut, dass es sowas gibt, wenn man dann einfach kostengünstig an der Indexentwicklung partizipieren kann. Es gibt auch gute Discount-Zertifikate etc., aber es gibt über 1 Million Zertifikate, davon brauchen wir wahrscheinlich gerade mal 10.000, den Rest ist eigentlich für einen Privatanleger nicht geeignet, weil er im Endeffekt die Funktionsweise zum großen Teil gar nicht versteht. Und sowas greifen wir eben auf, oder auch die CFD-Branche, Certificates for Differences, ich weiß nicht, wo man eben auch im Endeffekt Wetten auf die Kursentwicklung tätigen kann, was eben für einen Privatanleger nicht geeignet ist. Also viele CFD-Anbieter schreiben ja selber drunter, dass 3/4 der Anleger, die hier investieren, Geld verlieren.
Müssen mittlerweile, ne?
Das müssen sie, ja. Aber leider gibt es immer noch genügend, die das kaufen, und viele verstehen den Unterschied zwischen Aktie und CFD gar nicht. Also die gehen dahin, denken, sie kaufen jetzt eine Daimler-Aktie, haben aber ein CFD, und dann fällt die Daimler-Aktie um 5% und der CFD ist weg. Der kriegt einen Margin Call. Also weil eben das Wissen fehlt. Und sowas greifen wir eben auch auf, um eben die Anleger zu sensibilisieren, dass sie eben auch vorsichtig sein müssen.
Sind auch so Sachen drin, wie, was ich zum Beispiel nie verstanden habe, warum Bayer Monsanto übernommen hat. Ich meine, die Amerikaner waren wahrscheinlich sehr glücklich.
Die Amerikaner waren ein guter Deal,
würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen.
aber gut, aber auch hier, das muss man schon sagen, ich glaube, industriepolitisch hat das eigentlich schon Sinn ergeben, glaube ich. Wir haben bei der SDK da auch unterschiedliche Meinungen gehabt. Ich war da eher auch skeptisch, ehrlich gesagt. Aber es gab auch Stimmen bei uns, die haben gesagt, das ist das Richtige, weil es eben aus industrieller Sicht passt, die Übernahme. Da glaube ich auch, dass das passt. Aber eben die Risiken hat man halt deutlich zu optimistisch gesehen.
Das ist ja schon fast Vorsatz. Also ich glaube, der Vorstandsvorsitzende hat ja dann irgendwie, wo die dann den ersten Prozess dann im Nachgang verloren haben, also Monsanto-Prozess, gesagt, ihm war gar nicht bewusst, dass es so viele Prozesse gibt mit so hohen Risiken. Also wenn das ein Vorstandsvorsitzender sagt, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die haben ja schon über 1000 Klagen am Hals gehabt.
Ja, also er hat ja gesagt, er hat ein Rechtsgutachten gehabt, aber man weiß ja dass die Gutachter schreiben auch meistens das, was der Auftraggeber hören will. Und man wollte es halt einfach durchsetzen, denke ich mal, dass man eine ganz andere Größenordnung quasi erreicht bei Bayer. Und das ist eben die Folge davon, eine falsche Entscheidung. Und darum ist es auch wichtig, dass die Aktionäre aus unserer Sicht eben immer Mitspracherecht kriegen bei solchen Übernahmen, vorher gefragt werden, nicht danach.
Ja, bei Bayer hat es mir ein bisschen wehgetan, weil es tatsächlich die erste Aktie war, die ich seinerzeit gekauft habe. Und deswegen, ich meine, ich habe sie zwar nicht mehr im Depot, aber ich gucke natürlich immer mal wieder, was die so machen.
Bayer war auch einer meiner, wobei ich habe die beim ersten, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, bei Lipo-Bike-Skandal.
So, ja, der Lipo-Bike-Skandal, ja klar, das war dieser Cholesterinsenker, ne? War Cholesterinsenker,
genau. Ja. Und da habe ich sie gekauft, aber da waren sie unter 10 Euro und ich habe sie dann bei 50 wieder verkauft und dann ging es aber immer weiter nach oben und dann habe ich tot geärgert und jetzt kann man sie wieder bei 50 Euro erwerben.
Ja, mal auf, mal ab, so ist das an der Börse.
Ja. Aber bei Bayer, die werden das überleben, da bin ich mir sicher, das kostet die Milliarden, aber auf lange Sicht ist das Unternehmen, glaube ich, also wird nicht vergleichbar mit.
Daimler hat ja auch Chrysler überlebt, von daher. Ja, jetzt kann sich Fiat dran abarbeiten. Ja, kommen wir noch zu einem Punkt, auf den man natürlich unweigerlich stößt, wenn man sich so die Geschichte der SDK anguckt, der so etwa 10 Jahre her ist. Da gab es ja auch einen heftigen juristischen Schlagabtausch, auch rund um den Vorstand. Da gab es eben so Vorwürfe, so Thema Insiderhandel. Das Ganze auch im Zusammenhang, Ironie der Geschichte, mit Wirecard. Können Sie da vielleicht so ein bisschen Licht nochmal reinbringen oder das aus Ihrer Sicht so darstellen, sofern das eben juristisch abgewickelt ist und nicht noch läuft, natürlich?
Also wir sind bei Wirecard vielleicht vorab, wir sind da wieder dran. Die SDK war im Endeffekt die erste Organisation, die Vorwürfe gegen Wirecard öffentlich gemacht hat. Erstmals kam das auf in einem Thread bei Wall Street Online von einem User, der das gepostet hat dazu, Kritik gepostet hat zu Wirecard. Die hat damals einen Vorstand von uns aufgegriffen und hat dann auf der Hauptversammlung unangenehme Fragen gestellt, wodurch es dann zu einem starken Kurssturz kam in den folgenden Wochen, weil es durch die Medien ging, beziehungsweise hat sich bedingt dadurch, dass der Kurs am Tag der Hauptversammlung, weil da waren anscheinend Fondsmanager von einer größeren Adresse anwesend, die haben gesehen, welche Fragen unser Vorstandsvorsitzender damals gestellt hat, und haben dann noch am selben Tag verkauft, was zu einem Kursschutz von 30% geführt hat. Und dadurch ist natürlich die Medien aufmerksam geworden, haben nachgefragt, was war denn da? Und da hat der Herr Schneider, der damalige Vorstandsvorsitzende, auch ein Interview gegeben bei Börse ARD, woraufhin er eben die Bilanzqualität der Wirecard in Frage gestellt hat, Fragen zum Geschäftsmodell gestellt hat und sich kritisch geäußert hat über die Wirecard AG. Die Folge war dann, dass die Wirecard massiv gegen die SDK vorgegangen ist. Es wurde in dem Zuge auch aufgedeckt, dass ein Vorstandsmitglied damals, der nicht auf der Hauptversammlung war, eine Short-Position auf Wirecard-Aktien hatte. Das heißt, er hat von den fallenden Kursen profitiert. Das ist natürlich für uns maximal unglücklich. Es war aus meiner Sicht war es damals kein Gesetzesverstoß, weil er hat selber nichts gesagt, hat auch nichts veröffentlicht etc. Aber natürlich war es maximal unglücklich. Daraufhin hat die SDK auch die Compliance-Richtlinie, die interne, verschärft. Das heißt, als Vorstand und als Sprecher kann ich nicht short sein, wenn ich mich zu einer Aktie äußere, sonst darf ich, also wenn ich short bin, ich kann short sein, das können wir unseren Leuten nicht verbieten, weil sie sind ehrenamtlich tätig. Ich persönlich mache keine Short-Geschäfte, aber ob das andere machen, weiß ich jetzt nicht, aber man darf es eben nicht, wenn man sich als SDK-Sprecher oder Vorstand zu einem Sachverhalt von einer Gesellschaft äußert, bei der man kann man nicht short sein, wenn man sich äußert. Und Das war unglücklich, das hat die Wirecard herausgefunden, wie auch immer. Die sind irgendwo an die gesamten Depot- und Bankdaten von den SDK-Vorständen damals gekommen und haben dann massiv gegen die SDK geschossen und haben eben die Verbindung hergestellt zwischen Shortsellern und der SDK. Die gab es aber meines Wissens nicht, weil es waren damals noch von dem Bankhaus in der Schweiz waren auch noch mehrere Fondsmanager auf der Short-Seite unterwegs. Und da wurde eine Verbindung hergestellt, die nie bewiesen wurde und die ist aus meiner Sicht, so wie ich die Akten, also ich kann das nur aus dem Aktenstudium wiedergeben, auch nicht erkennen kann. Und in der Folge ist dann der Vorstand, der zurückgetreten, der Short war, ist zurückgetreten und zwei Jahre später hat die Staatsanwaltschaft ihn dann in Untersuchungshaft genommen und einen weiteren oder zwei weitere Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen aus dem Bereich der von Redakteuren, die Börsenbriefe herausgeben. Da wurde den drei vorgeworfen, dass sie quasi Kaufempfehlungen für wesentliche Nebenwerte abgegeben haben sollen und gekauft haben sollen von Journalisten von großen deutschen Aktienmagazinen. Damit eben diejenigen Journalisten, die zum Kauf empfehlen, obwohl sie selber diese Aktien besessen haben sollen. Das wurde denen vorgeworfen. Im Zuge dessen ging auch das damalige Vorstandsmitglied der SDK in Untersuchungshaft. Und auch Wirecard wurde damals thematisiert, also nochmal 2010 dann. Wegen dem, die eine dieser drei Personen, die in Untersuchungshaft waren, war quasi der Vorstand und ein weiterer war ein ehemaliger Sprecher der SDK, der ein Jahr lang bei der SDK Sprecher war, 2002. Der wurde darauf, 2002 ist er vom Vorstand aber abberufen worden, weil er damals aus Sicht des Vorstands eben nicht geeignet war, als Sprecher tätig zu sein, also das heißt 8 Jahre bevor er in Untersuchungshaft ging, war das. Man hat den Herrn aber dennoch der SDK als Funktionär oder ehemaligen Funktionär zugerechnet, obwohl der, also A war nur ein Jahr Sprecher und B war nie ein Funktionär und hatte auch keine Führungsposition oder so inne. Er war halt auf dem Finanzmarkt unterwegs und hat dann seine Börsenbriefe da gegründet. Das hat man ihm vorgeworfen, richtig beweisen konnte man das keinem von denen aus meiner Sicht. Die haben alle dann, man nennt es Deals im Endeffekt mit der Staatsanwaltschaft gemacht. Das heißt, sie haben die Untersuchungshaftstrafe haben sie abgesessen, haben dann noch eine Geldbuße gezahlt, im, ich glaube, 5- und 6-stelligen Bereich und waren dann wieder auf freiem Fuß. Das ist, was ich dazu sagen kann, hochgekommen ist es im Endeffekt entstanden oder durch Wirecard, durch die Geschichte Wirecard 2008, weil eben die SDK damals tätig wurde und die haben damals Strafanzeigen gegen die ganzen Herren gestellt, weil angeblich das die großen Kritiker waren. Für die SDK natürlich eine sehr, sehr unschöne Geschichte, vor allem, weil damals dann der Fokus weg von Wirecard hin zur SDK auf einmal kam, weil der Vorstand da short war dann war quasi der böse Bube nicht mehr Wirecard, sondern wir, was uns natürlich sehr geschadet hat und auch sehr bedauerlich ist. Wir haben eben als Reaktion darauf nochmal die Compliance-Richtlinie verschärft. Werden uns aber dennoch nicht abhalten lassen, auch in Zukunft bei Unternehmen, wo wir es eben für nötig erachten, auch Kritik zu üben. Aber natürlich ist es generell so, wenn man wie die SDK, wir haben ja beim Schwarzbuch Börse schon kurz erwähnt, wir decken auch die unschönen Seiten auf und zu unserem Job gehört es eben auch mal, kritische Sachen zu hinterfragen. Da macht man sich natürlich nicht nur Freunde. Also
das liegt in der Natur der Sache, ja.
Wir bekommen jedes Jahr die eine oder andere Unterlassungserklärung zugestellt. Meistens gewinnen wir das dann vor Gericht auch, also in der Hauptsache. Aber natürlich, dass das nicht überall Begeisterungsstürme ausruft, ist klar. Wirecard war halt ein totales Extrem. Also die haben damals die Vorstände beschatten lassen von einem Dienst. Die Telefone, E-Mail-Adressen wurden anscheinend abgehört und solche Geschichten. Und es wurde eben mit eine Medienkampagne gefahren, die sich sehen lassen konnte. Also die hatten damals mit C4 Communication, hatte Wirecard auch beauftragt, eine Werbemedienagentur, die eben gezielt die Story, so wie es Wirecard gesehen hat, platziert hat. Das hat eben auch gefruchtet. Und die Kritik der SDK damals an Wirecard, die man heute, war total berechtigt. Es hat halt keiner mehr einem geglaubt, weil eben ein Vorstandsmitglied in der Short-Position war.
Ja, klar. War das denn dann eigentlich im letzten Jahr doch so eine kleine innere Genugtuung, als dann Wirecard den Gang in die Insolvenz antreten musste?
Also wir haben damit gerechnet, dass das
ja tatsächlich
weit ist. Ja.
Aber bestimmt noch nicht, weil jetzt plötzlich in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro auftauchen, die testiert werden, aber gar nicht existieren.
Das ist ja nicht nein, schon. Das ist schwer zu sagen. Also wir waren immer auch, wenn man sich die, ich habe viel mit Journalisten so Hintergrundgespräche geführt, die Jahre vor allem, als die in DAX kamen, die Wirecard. Es war immer, wir wussten damals 2008 bis 2010, dass die Bilanzen so nicht stimmen konnten. Das sind wir uns absolut sicher. Wir haben damals auch eine Klage gegen Wirecard geführt auf Anfechtung der Vorstands- und Aufsichtsratsentlassung, und die haben wir gewonnen. Das heißt, das Gericht in München hat festgestellt, der Lagebericht ist falsch. Warum? Wirecard hat damals angegeben, sie würden nur 20% mit digitalen Gütern Geschäfte machen. Digitale Güter, da fallen auch sowas wie Pornoseiten und Gaming und Gambling drunter. Und der Rest ja Flugverkehr, Reiseverkehr und so. Aber wir haben viel mit Wettbewerbern gesprochen, die sagen, Wirecard ist kein Konkurrent. Die treten in vielen Pitches, also Ausschreibungen von Unternehmen, die in Zahlungsdienstleister suchen, sind die gar nicht vorhanden. In Deutschland, Europa hat man damals 2008, 2009 keinen einzigen großen Kunden gefunden. Es gab ein paar kleine Shops, aber das war's. Das ging dann irgendwann 2010, 11, glaube ich, los. Da haben sie Orange als erstes, also so ein französischer Mobilfunkanbieter, als Kunden gewonnen. Und sie haben dann immer Meldungen gebracht, wo sie mit Airlines und so Geschäfte gemacht haben. Aber wer das genau angeschaut hat, oder mit Aldi auch, wer sich das genau anschaut, jeder dachte, die haben Aldi als Kunden und machen die gesamte Zahlungsabwicklung für Aldi. So war es aber nicht. Die haben nur die Kreditkartenakzeptanz durchgeführt. Ja. Bei Airlines haben sie oft nicht die gesamte Zahlungsabwicklung gemacht, sondern haben diese, wenn die Airline zu spät kommt, dann kriege ich Erstattungen, je nachdem in Europa bis zu 400 Euro, je nachdem, wie lang die Verspätung ist. Da haben manche Airlines eben dann die Hotelkosten und diese 400 Euro nicht mehr per Überweisung gezahlt, sondern haben den Kunden ganz einfach eine Scheckkarte in die Hand gedrückt, wo dann eben das Guthaben drauf ist, ein Hotelgutschein, damit ich das nicht alles hinterher quasi nochmal Papier ausdrucken muss, einen Haufen Papierkram habe, kriege ich einfach so eine EC-Karte, fertig. Und sowas haben die gemacht. Und sie hatten eigentlich nie große, richtig große Kunden, wo sie komplett abwickeln. Und wenn man mit dem Wettbewerb, mit den Geschäftsführern gesprochen hat, dann wusste man, die machen wirklich nur Dinge, die nicht haben wollten. Also Kinderpornografie, Pornografie, Drogen, die ganzen Sachen, was keine abwickeln wollten. Und das wusste die ganze Konkurrenz. Nur die Staatsanwaltschaft hat sich da nicht interessiert. Aber das Gericht hat es auch geglaubt, das Landgericht in der Zivilsache. Und wir konnten also nachweisen, die umgehen quasi, indem sie diese Transaktionscodes, miscoded transactions durchführen, täuschen sie quasi Visa und Mastercard und spiegeln dem eben vor, wir verkaufen Blumen an den, oder der Kunde kauft Blumen, im Endeffekt hat er sie im Porno runtergeladen. Ja. Und das war das Geschäftsmodell der Wirecard. Und man wusste auch immer in der Bilanz, irgendwas stimmt da nicht, die ganzen Übernahmen, wir werden da auch nochmal Stellung beziehen, es gab immer im Q4, also im vierten Quartal eines Jahres, immer ganz viele Übernahmen. Von diesen Übernahmen in der Presse ist hauptsächlich diese Indien-Transaktion groß ausgeführt, aber es gibt nicht nur diese Transaktion, wo sie das indische Geschäft übernommen haben, die total verdächtig ist, sondern es gibt massenhaft, also fast alle Transaktionen bis auf drei erscheinen aus unserer Sicht verdächtig. Warum? Weil da weiß man nicht, wer der Verkäufer ist. Der Verkäufer war immer irgendeine Company aus den British Virgin Islands, also da, wo ich dann nicht nachschauen kann, wer wirtschaftlich dahinter steckt. Da frage ich mich schon, dann haben sie immer Sachen gekauft wie irgendwelche Kundenbeziehungen, wo ich mich frage, wie geht das? Was ist das? Was sind das für Kunden? Da steht auch in diesen Bewertungsgutachten zur Kaufpreisermittlung nie drin, der Kunde ist ein Spielwarenhändler in Tschechien oder das ist ein Unterwäscheverkäufer aus Österreich. Nein, da gibt es immer nur die quasi umschrieben, das sind alles Kundenbeziehungen mit Händlern im digitalen Bereich.
Also, ja, so genau will man das ja dann auch nicht wissen.
Ne? Ja, aber normalerweise sollte doch der Vorstand auch an der Hauptversammlung, sollte doch wissen, was er da gekauft hat. Was sind denn da die Referenzkunden nennen können, Kundenlinien. Das macht es halt einfach total verdächtig. Und natürlich, das zu beweisen als SDK, das ist unmöglich. Da braucht man die Behörden, dass die sowas nachweisen. Ja. Weil wir können nicht zugreifen auf Daten. Wirecard konnte auf unsere Kontodaten zugreifen, aber wir können nicht auf deren Daten zugreifen. Ja. Das ist ungleiches Gewicht. Und so ist es eben gewesen. Und da wird man halt, wir werden dann nochmal Stellung dazu beziehen, auf alle Fälle.
Da waren Sie ja richtig mittendrin in einem Wirtschaftskrimi. Ja, das klingt ja sehr spannend.
Man wusste halt nie genau, wo es hingeht. Also das ist so, wir waren uns halt total verunsichert auch im Endeffekt, weil da kommt die BaFin hinterher, verhängt, also das Leerverkaufsverbot, da dachte ich jetzt spinne ich total. weil man denkt ja auch selber, ist man, oder man versucht sich zu reflektieren, versucht den Sachverhalt zusammenzufassen. Man weiß, da sitzt einer in London, der Dan McCrum, und dann ein paar Journalisten hier von der Wirtschaftswoche und so, vom Handelsblatt, die schreiben sehr kritisch, haben, glaube ich, auch unsere Meinung vertreten. Der Dan McCrum sowieso von der Financial Times, aber dann kommt da die Aufsichtsbehörde, die eigentlich die Möglichkeit hat, sowas zu überprüfen, und verhängt ein Short-Selling-Verbot. Da fragt man sich natürlich auch, sag mal, ist jetzt der Dan McCrum wirklich gekauft von Short-Sellern? Bist du verrückt?
Oder die BaFin ist ein Kontraindikator.
Ja, das ist, also, mittlerweile wissen wir ja mehr, aber ja, klar. So in der Tiefe hätte man sich ja das nicht
vorstellen absolut, können. Absolut, absolut.
Also, da
zweifelt man ja auch an sich selbst
dann. Wenn der Oberstaatsanwältin nur mit der BaFin kommuniziert und dann sagt hier, ach ja, die werden von Bloomberg erpresst. Das ist ja, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, das ist ja völlig verrückt. Also allein die Vorstellung, dass Bloomberg, die weltweit größte Finanznachrichtenagentur, quasi hier Wirecard erpressen würde, das ist total lächerlich. Aber es hat ja funktioniert, und dass das, und man wusste das ja nicht, was genau da hinter den Kulissen lief. Also wenn damals 2019 im Februar mir jemand gesagt hätte, das Leerverkaufsverbot erfolgt aufgrund dessen, dass hier die Staatsanwaltschaft quasi vermutet, dass Wirecard von Bloomberg erpresst würde, dann hätte ich gesagt, Leute, denkt nochmal nach, bevor ihr das macht. Aber man wusste ja nur, man hat nur das Ergebnis gesehen, das Leerverkaufsverbot. Ja. Und man wusste dann in den Medien, sie werden erpresst. Aber wer da wen erpresst haben soll, das wusste man ja nicht. Wenn da natürlich jetzt irgendwelche gut, es gibt auch unsere Shorties, also Hedgefonds, die auf fallende Kurse setzen, da gibt es natürlich auch unseriöse. Ich traue denen auch sowas zu, theoretisch. Aber wenn natürlich der Name Bloomberg fällt und die erpressen werden kann, dann hätte ich gesagt, Leute, nee, das kann nicht gehen. Aber dass dann die Staatsanwaltschaft auf sowas reinfällt, das ist also unglaublich. Also,
ja gut, aber da sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema dann auch Bildung, die sich natürlich dann da durchzieht. Und jetzt hat sich dann wahrscheinlich, oder gibt es natürlich auch Konstellationen, der Vater hat sich die Finger an EMTV in den 90er Jahren oder Anfang 2000er verbrannt, der Sohn jetzt an Wirecard. Die Aktienkultur, Sie haben es ja selber gesagt, ist in Deutschland eher gering ausgeprägt. Die Bundesbank ermittelt das ja immer regelmäßig, und da sind ja die Quoten immer so um die 7%, sehr stabil über viele Jahre, 12%, wenn wir Fonds mit dazu nehmen. Ja, was so die Aktien beziehungsweise eben Aktienfonds angeht. Momentan blüht das ja wieder so ein bisschen auf. Ist das aus Ihrer Sicht eher so ein Warnzeichen aller Ende 90er, oder ist das jetzt doch eher breiten, wirksames, gewecktes Interesse am Thema Finanzen und Geldanlage, was als positiv zu sehen ist?
Ich würde es teils sehen. Also was mich sehr positiv stimmt, ist, dass man seit gut 5 Jahren jetzt beobachten kann, dass auf den sozialen Medien, sei es YouTube, sei es Facebook, sich viele Gruppen bilden, die aus meiner Sicht auch guten Inhalt bieten. Also es gibt sehr viele, die sich wirklich dafür interessieren, und da sind die sozialen Medien eigentlich gut geeignet. Hat natürlich auch Nachteile, weil es gibt auch entsprechend, die kurzfristig Orientierten, die eben auf die Unerfahrenheit der Anleger setzen und damit schnell Geld verdienen wollen mit ihren Kanälen. Aber ich sehe schon, dass sich da eine gewisse Schicht herausbildet, die sich für das Thema interessieren. Das sehe ich positiv. Was sehe ich noch positiv? Ich sehe positiv, dass jetzt auch viele der Neo-Brokers, es auch welche gibt, die viele ETFs im Angebot haben. Wenn ich jetzt mir Oscar oder so anschaue oder Just ETF, dass es eben Anbieter gibt, die auf Fondslösungen setzen, was ich für einen Einstieg gut finde. Also einer, der gar keine Ahnung hat von Aktien, von Aktienhandel, wie bewerte ich ein Unternehmen etc., der nicht weiß, was ein Cashflow ist, der nicht weiß, wie man eine Bilanz liest, für den ist sowas gut geeignet, dass er sich einfach mal einen ETF auf dem MSCI oder auf dem DAX oder auf den Nasdaq oder sowas ins Portfolio holt, damit er erste Erfahrungen sammeln kann, auch ein bisschen lernen kann, mit Volatilitäten, also mit Schwankungen an den Märkten umzugehen. Das finde ich gut. Natürlich hat das auch die anderen Seiten. Also wenn ich mir sowas anschaue wie mit GameStop oder so, das ist schön zuzuschauen, aber das ist für mich, also ich gehe auch gerne ins Casino, ich poke auch gern. Ich liebe es, wenn man irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff auch mal eine Nacht am Pokertisch verbringt und man da auch ein Geld spielen darf. Das ist schön. Aber da weiß ich halt, das Spielgeld. Also das, wenn es weg ist, ist es weg. Aber das erwartet ja keiner, wenn er jetzt für 20.000 Euro GameStop-Aktien kauft, dass das dann vielleicht eine Woche später bloß noch 5.000 Euro wert ist. Und das muss man sich halt bewusst sein, dass da viele Risiken auch lauern und viele im Endeffekt unerfahrene Anleger auch Sachen kaufen, die man mit Bedacht kaufen sollte, wo eben nicht ganz klar ist, wie viel ist das Unternehmen wirklich wert. Das ist, sehe ich jetzt nicht so dramatisch, wenn man dann in Blue Chips geht, wenn jemand eine Apple, eine Amazon oder eine Microsoft oder eine SAP oder eine Henkel oder eine BASF kauft, dann sehe ich das entspannt. Aber es gibt halt viele, die kaufen dann auch, sag ich mal, in hochvolatilen Märkten in Nebenwertebereich ein, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, wie man das bewertet, wo eben auch, wie vorher erwähnt, die Instis fehlen, die da wirklich dafür sorgen, dass der Kurs auch entsprechend einigermaßen realistisch sich einstellt quasi. Und dann gibt es halt diese Themen wie Blockchain-Angebote, wie CFDs, Zertifikate, wo eben auch wieder viele investieren. Also ich sehe jetzt nicht diese große Gefahr wie 2000, 2001, die totale Übertreibung sehe ich nicht, gerade in dem Zinsumfeld, wo wir uns bewegen. Aber es wird schon wieder welche geben, die enttäuscht den Markt wieder verlassen, links und rechts. Das wird nicht sein wie 2001, 2002, da bin ich überzeugt. Wir werden viele neue Anleger hinzugewinnen auf Dauer, aber es wird auch Kollateralschäden, wenn ich es mal so nennen darf, geben, die eben leider an die falschen Produkte geraten und sich nicht vorher informieren und den Einstieg langsam wagen über ETFs etc., sondern wirklich gleich hardcore mit Zertifikaten und CFDs drum spekulieren. Ja. Da wird es natürlich, wenn man da kein gutes Money Management und das alles nicht beherrscht, mit CFDs zu traden, das ist natürlich tödlich. Also
Auf jeden Fall, ja. Und vor allem ist ja dann das Ärgerliche, dass die Leute ja dann die Flinte ins Korn werfen und sich dann komplett abwenden. Ja. Und von daher, da pflichte ich bei, auch wenn ich Blackjack bevorzuge, dann lieber ins Casino und ein paar Stunden Spaß haben. Das ist dann besser als irgendwelche extremen Hebelprodukte an der Börse. Herr Bauer, es war wirklich super interessantes Gespräch und ich wusste gar nicht, dass die SDK hinter den Kulissen so spannend und tief in die Finanzszene eingebettet ist. Und ich bedauere schon fast, dass wir uns nicht vorher über den Weg gelaufen sind. Aber besser spät als gar nicht. Vielleicht noch zum Abschluss für diejenigen, die sagen, hört sich alles gut an. Wo kann ich meine 50 Siemens-Aktien oder 20 Bayer-Aktien einbringen? Und wo bekomme ich das Schwarzbuch Börse her? Oder wie kann ich mich engagieren? Wo können die sich denn dann hinwenden?
Also wir suchen natürlich immer neue Mitglieder, klar, und vor allem auch aktive Mitglieder, also die aktiv bei uns mitarbeiten. Wer da Interesse hat, wer sich für das Thema Finanzmärkte interessiert, also egal welche Ausbildung, Grundlagen man mitbringt, der ist bei uns immer herzlich willkommen. Wichtig ist, dass man Begeisterung für die Börse, für das Thema Börse mitbringt und quasi auch ein bisschen Zeit. Den Rest kann man eigentlich alles erlernen, also Aktiengesetz und Unternehmensbewertung, das machen wir zweimal im Jahr auf Tagungen. Da freue ich mich immer, wenn neue dazustoßen, auch gern jüngere Kandidaten, weil wir haben immer das Problem, dass wir eher zu alt sind, also viele, die eben im Ruhestand sind oder selbstständige Ältere, die schon im Endeffekt ausgesorgt haben, die kommen dann halt zur SDK und machen das als Hobby. Und da bin ich immer begeistert, wenn wir auch Jüngere bekommen, die da Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten, aktiv als Mitglied sich zu engagieren. Wo findet man Infos? Infos einfach auf unserer Homepage sdk.org, also org. Da finden Sie dann eigentlich alles zur Stimmrechtsvertretung, zur Mitgliedschaft etc.
Super. Schöner Abschluss. Herr Bauer, hat mich sehr gefreut. In dem Sinne wünsche ich Ihnen bzw. Ihrer Organisation weiter alles Gute. Vertreten Sie die Kleinanleger angemessen. Und den Hörern und Zuschauern wünsche ich auf dem Weg alles Gute und natürlich stets Augen auf beim Geldanlagenkauf. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
Tschüss.